Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht, wie immer, aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute gibt es den zweiten Teil unserer Doppelfolge zur Sternentstehung. Wir werden uns unter anderem ansehen, ob sogar Sterne Geschwister haben können.
Wir haben in der letzten Folge den Zusammenbruch der Gaswolke Stück für Stück nachverfolgt und schauen jetzt, wie es weitergeht, wenn dann der Stern entstanden ist und mit der Kernfusion beginnt.
Also, gehen wir in den Kursraum.
Was wisst ihr über die Kernfusion? Was passiert denn da im Inneren des Sterns? Was braucht man dazu?
Also für Kernfusion braucht man entweder oder eine Kombination aus diesen zwei Sachen. Erstens Druck und Hitze. Druck ist vorwiegend im Stern, weil er einfach extrem massiv ist und durch die Gravitationskraft wird einfach die Masse, die Materie dort so stark zusammengedrückt, dass die einzelnen Atome die Abstoßung des elektromagnetischen Felds übersteigen und miteinander fusionieren, zu einem schweren Element werden. Und Hitze spielt dabei die Rolle wegen der Geschwindigkeit der Teilchen. Weil hier auf der Erde kann man auch Kernfusionen schaffen, zum Beispiel in Kernfusionsreaktoren, die durch extreme Hitze und einem sehr geringen Vakuum die Atome so schnell beschleunigen, dass sie aufeinandertreffen und dort Fusion betreiben.
Ja, und ich glaube, wir brauchen, 100-mal so viel Temperatur als in einem Stern, wenn wir die Drücke nicht zusammenkriegen, die in einem Stern zu stattfinden. Ja, wie viel Grad braucht man denn da so für so eine Kernfusion? So in etwa in einem Stern?
Also außen sind so 5000 bis 6000 Kelvin, aber ganz drin ist so 15 Millionen.
Und die 15 Millionen, die reichen lang für eben diese Fusion. Ich glaube so ab 3 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, beginnt die Temperatur, dass Kernfusion möglich wird. Dass sich die Wasserstoffatome dann so nahe kommen, dass sie miteinander verschmelzen können und dabei wird dann Energie frei. Und der Stern wird leichter. Masse wird in Energie verwandelt. Bei unserer Sonne sind es pro Sekunde 4 Millionen Tonnen, die von Masse in Energie umgewandelt werden. Unsere Sonne wird jede Sekunde um ungefähr 4 Millionen Tonnen leichter. Und die ganze Energie wird weggestrahlt, dann hunderttausende Jahre später auf der Sonnenoberfläche. Faszinierender Prozess. Gut, ich habe jetzt immer von einem Stern gesprochen, bei dem das jetzt so passiert. Wir haben ja am Anfang gesagt, ja, da gibt es ja eine große Wolke. Und es gibt immer eine große Wolke, aus der dann ein Stern entsteht oder Sterne entstehen. Sonst habe ich ja nicht genug Masse dazu, dass sie überhaupt kollabieren kann, dass sie überhaupt zusammenfallen können und dicht genug werden. Das heißt, Sterne sind immer Mehrlingsgeburten. Es gibt kein Stern-Einzelkind. Sterne sind immer in Gruppen und entstehen immer gemeinsam. Das heißt, alle Sterne, auch die Sonne, entstehen ursprünglich in Sternhaufen. Wir können uns solche Sternhaufen anschauen. Schauen wir mal so ein berühmtes Beispiel an. Da gibt es etwas, das man auch im Winter besonders gut sehen kann. Den Rosettennebel. Das ist eben auch so ein Nebel, in dem solche dichteren Bereiche gibt, solche Globulen, wie sie heißen. Und zwar, wenn man da hineinschaut in so einen leuchtenden Gasnebel, von denen es viele gibt, sieht man manchmal solche schwarzen Fäden drinnen, solche schwarzen Flecken da und dort. Wenn man solche Gasnebel anschaut, die auf Fotos rötlich erscheinen, wenn man sie durch ein Teleskop anschaut, sieht man sie eigentlich grau. Man sieht aber trotzdem, da und dort ist es dunkler. Das sind diese Dunkelwolken, das sind diese Globulen, die man hier auf dem Bild auch etwas sehen kann. Und genau in diesen Globulen, in den Spitzen dieser Globulen, da entstehen dann diese Sterne. Und zwar immer viele. Ja, wenn man da bei einem Nebel dann schaut, wie hier in der Mitte, da sieht man schon einen Fleck, bei dem man Hintergrund sieht, das heißt, es ist keine Dunkelwolke. Und da sind viele Sterne auf einem Haufen und da ist eigentlich kaum mehr Gas. Das sind wirklich die Sternenbabys. Das ist ein Blick auf die Babys, die sind oft in der Mitte dieser Gaswolken schon drinnen, frisch geboren, leuchtkräftig auf die Strahlen, sehr, sehr viel Energie, sind oft sehr hell. Da sind auch viele große Sterne noch dabei und ja, haben viele Geschwistersterne. Auch sehr viele größere Geschwister. Aber bei Sternen ist es so, dass es gar nicht so gut ist, wenn man groß ist, oder? Was passiert mit den großen, massereichen Sternen? Jasmin?
Lehnen sich auf so einem roten Riesenstern?
Und das ziemlich schnell. Die leben also nicht lange. Die sind schnell wieder weg. Je größer und massereicher ein Stern ist, desto kürzer ist die Lebenszeit. Die kleinen, massearmen leben 100-mal so lang, 1000-mal so lang, 1 Million-mal so lang. Das heißt, die sind dann relativ schnell weg, erzeugen aber neue Materialien in einer Supernova und können bei ihrer Explosion dann wieder neue Sternentstehung erzeugen, weil sie die nächste Wolke wieder durcheinander wirbeln und dann beginnt dort das Ganze wieder von neu. Wenn alle Sterne Geschwister haben, wo sind denn die Geschwister der Sonne? Warum sind wir in keinem Sternhaufen? Da müssten ja alle Sterne in Sternhaufen sein, oder? Was glaubst du, was könnte da los sein?
Ja, also erstens, es überleben ja nicht alle und außerdem, wir sind ja in einem Sternhaufen. Wir sind ja in der Milchstraße, aber die anderen Sterne sind nur damn weit weg.
Ja, also wir sind Teil der Milchstraße, natürlich der ganzen Galaxie. Das sind aber viele, viele solcher Bereiche, die viele Sterne drinnen haben, die nahe beisammen sind. Das sind die Sternhaufen und auch Bereiche, wo es weniger Sterne gibt. Also die Milchstraße ist ja doch mehr als nur ein Sternhaufen. Das sind ja, ich glaube, 300 bis 400 Milliarden Sterne nimmt man an in der Milchstraße. Also das ist noch eine größere Struktur. Du hast auch aufgezeigt, Jasmin?
Also ich wollte so was Ähnliches sagen und es ist eher so, es ist halt, wenn wir jetzt quasi weiter weg wären, sage ich mal, dann würden wir uns auch als eine Art Sternhaufen, glaube ich, sehen, weil das ist ja einfach alles nur sehr, sehr weit auseinander.
Also tatsächlich sind wir sogar in einem Bereich der Milchstraße, wo relativ wenig Sterne sind. Ja, wir haben so einen Bereich, wo gerade nicht so viel los ist und wo wir geringere Dichte an Sternen haben. Also von außen gesehen, wenn wir weiter weg wären und Richtung Sonne schauen würden, wären wir in keinem Sternhaufen. Unsere Geschwister sind nicht da. Na, das liegt an der Zeit. Wie lange ist denn her, dass die Sonne entstanden ist?
So circa 4,6 Milliarden Jahre.
Sehr exakt, genau. Das ist einfach schon wirklich lange her. Und auch in so einem Sternhaufen haben die Sterne, die einzelnen Protosterne schon verschiedene Geschwindigkeiten, ziehen sie gegenseitig an. Denkt an diese Simulation auf PHET. Also wenn man am Computer eingibt, in einer Suchmaschine, PHET, mein Sonnensystem, kommt man zu einer ziemlich coolen Simulation, in der man so Sonnensysteme bauen kann. Das ist ein Gratisprogramm von der Universität von Colorado. Und da kann man sich anschauen, wenn ich mehrere Massen habe, die da zueinander eine gewisse Bewegung haben, schleudert es fast immer welche davon raus. Wenn man das länger betrachtet, zerreißt es die Systeme. Und genau das passiert mit den Sternhaufen. Im Laufe der Jahrmilliarden verteilen sich diese Sterne über die ganze Milchstraße, weil ja die Sonne sich ja auch mit allem rundherum sich um die Milchstraße herum bewegt. Und zwar mit einer ganz komischen Bewegung. Habt ihr schon einmal gesehen, wie sie unsere Sonne durch die Milchstraße bewegt? Exakt so, wie es der Ingo gerade vorzeigt. Versuch es einmal in Worte zu fassen.
Es ist so auf der Bahn auf und ab, so wie wellenförmig. Ja. Also so während es entlang der Bahn der Milchstraße geht, bewegt sich einmal über die Normalbahn und dann wieder drunter, so eine Wellenbewegung halt.
Ja, die Sonne und auch alle anderen Sterne springen durch die Milchstraße wie ein Delfin durchs Wasser, über die Ebene der Spirale, tauchen ein, unter die Ebene der Spirale, so ein, auf und ab. Also nicht einfach so eine schöne Kreisbahn oder so, sondern es sind ja wilde Bahnen. Da gibt es natürlich alle möglichen Bahnstörungen durch andere Sterne, die dann im Weg sind. Da wird man ein bisschen abgelenkt. Und so haben sie alle unsere Geschwistersterne in alle möglichen Richtungen zerstreut. Die wird es alle geben. Aber es ist verdammt schwer, die zu finden. Ich habe irgendwann schon einmal erklärt, wie man die finden könnte. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Menschen. Wie würde man denn bei Menschen herausfinden, ob es eigene Geschwister wären, die vielleicht so in der Welt zerstreut sind?
Am genetischen Code, da jeder Mensch verschiedenen genetischen Code hat, oder am Fingerabdruck.
Und der genetische Code wäre bei denen einfach extrem ähnlich, oder? So, wie könnte man das bei unserer Sonne machen und deren Geschwistersternen? Gibt's da auch sowas, Levi?
Ich denke mir, wenn sie aus demselben Gas entstanden sind, sollten sie einen sehr ähnlichen chemischen Aufbau haben.
Und genau das ist es. Die haben einen ähnlichen chemischen Fingerabdruck. Die haben exakt gleiche Spektren, weil sie aus der gleichen Urwolke entstanden sind, die aus dem gleichen Material bestanden hat. Und wenn wir einen Stern finden, der fast genau das gleiche Spektrum hat wie unsere Sonne, und das ist wie ein Fingerabdruck, wie ein genetischer Code, dann hätten wir einen Geschwisterstern gefunden von damals. Aber bei, wie gesagt, 400 Milliarden Sternen wird es ein bisschen schwierig, denn die könnten wirklich irgendwo sein. Iris, bitte.
Ja, wir haben jetzt über die Anfänge von den Sternen geredet, aber noch nicht über das Ende.
Iris, da machst du ein Riesenthema auf. Ich habe es nur ganz kurz erwähnt, dass das Ende von Sternen auch dazu führen kann, dass es den nächsten Anfang wieder gibt. Ich versuche das jetzt einmal ganz, ganz schnell hinunterzubiegen, wie wir da zum Ende kommen. Das Ende von Sternen, da müssen wir fast eine eigene Einheit dazu machen. Es hängt davon ab, wie schwer ein Stern ist, welche Masse er hat, welches Ende er nimmt. Leichtere Sterne, die noch deutlich leichter sind als die Sonne, die blähen sich im späteren Leben einmal zu so einem kleinen roten Riesenstern auf. Nach extrem langer Zeit, die leben hunderte Milliarden Jahre, die sind auch so, dass die blubbern, die vermischen sich, da vermischt sich der Kern und die Hülle die ganze Zeit. Und dadurch können die unglaublich lange Kernfusion haben, bei denen nie der Brennstoff ausgeht. Und irgendwann ist dann doch einmal alles an Wasserstoff in Helium umgewandelt. Mehr können die aber nicht mehr machen und es bleibt dann ein heliumweißer Zwerg über. Es ist ein Prozess, der noch nirgends im Universum irgendwo stattgefunden hat. Da müsste man eben noch ein paar hundert Milliarden Jahre warten. Sterne wie unsere Sonne, da gibt es schon welche, die zerstört sind. Die Sonne, also wenn der geht irgendwann einmal der Brennstoff in der Mitte aus. Die kann nämlich keinen neuen Wasserstoff in die Mitte reinspülen. Das funktioniert bei der Sonne nicht. Und deswegen häuft sich mehr Asche in der Mitte an. Also Material, das die Sonne nicht fusionieren kann. Das Helium kann die Sonne mehr nicht fusionieren. Und dadurch, dass das jetzt keinen Druck mehr erzeugt innen, dieses Helium, weil es auch keine Kernfusion gibt, weil das keine Energie erzeugt,
wird es durch die Gravitation zusammenfallen.
Das hatten wir schon. Der Levi darf es noch einmal sagen. Was passiert mit dem Gas, wenn es zusammengequetscht wird?
Es erwärmt sich.
Erwärmt ist dann gut, weil das heißt dann in dem Fall, es geht von 15 Millionen Grad rauf bis 60, 70, 80, 90 Millionen Grad. Es wird immer extremer heißer und heißer und heißer. Und diese Hitze sorgt dafür, dass rundherum noch viel mehr erzeugt, Energie erzeugt wird durch Kernfusion und es bläht den Stern auf. Roter Riesenstern. Irgendwann, ich versuche es jetzt wieder abzukürzen, irgendwann ist dann so heiß, dass auch das Helium zündet, dass dann das Helium fusioniert wird zu Kohlenstoff. Dann fällt der Stern erst ein bisschen zusammen, weil dann dehnt sich die Mitte aus und wenn sich ein Gas ausdehnt, Levi, dann...
Dann wird es wieder kälter.
Und deswegen habe ich nicht mehr die Temperaturen, dass ich jetzt so viel Energie erzeuge, das heißt, dann wird der Stern wieder kleiner. Und dann geht aber dieser Prozess im Inneren immer stärker los und er bläht sich noch einmal auf. Wird ein asymptotischer roter Riese und bei all diesen Prozessen wirft der Teil seiner Hülle nach außen ab. In der Mitte bleibt dann ein Stück Kohlenstoff über. Wenn ein Stern größer ist, also wenn er, sagen wir so, 5, 6, 7, 8, 10 Sonnenmassen hat, dann werden diese Phasen um so viel extremer, dass er am Schluss seines Lebens nicht einfach zu einem weißen Zwerg zusammenfällt, sondern zu einem Neutronenstern und eine Supernova passiert. Das erzeugt dann ganz, ganz viele Elemente und diese Elemente können dann die nächste Gaswolke wieder durcheinander wirbeln und dort wieder Sternentstehung verursachen. Und dann gibt es noch die noch größeren, wo die Neutronensterne in der Mitte nicht mehr stabil sind und wie die dann kollabieren und zu einem schwarzen Loch werden. Also auch der Prozess, der ein schwarzes Loch erzeugt, kann da durch seine Supernova, denn auch bei einer Entstehung eines schwarzen Loches kriegen wir Supernova, kann der Anstoß dazu sein, dass woanders wieder Sterne entstehen, dass die Geburt von Sternen wieder angeregt wird. Also Tod und Leben von Sternen hängen ziemlich nah zusammen. Ohne dass Sterne sterben, tun wir uns schwer, dass neue Sterne geboren werden. David?
Und doch wird das irgendwann einmal nicht mehr passieren. Das ist ein bisschen komisch.
Warum, wodurch, David, wird das Ganze aufhören? Der Lebenszyklus.
Naja, das Einzige, wovon ich weiß, ist, dass immer mehr Planeten, Sterne etc. halt von schwarzen Löchern eingesogen werden und die halt verdampfen. Aber das wird bei weitem nicht alles sein. Möglicherweise werden die Nebel einfach so stark zerstreut, dass es nicht mehr möglich ist, aber das weiß ich nicht.
Doch, das gibt's auch. Also das eine, was du gesagt hast, irgendwann mit so viel schwarze Löcher geben, das ist einfach, es ist nirgends ein Material da. Wenn ich kein Grundmaterial mehr habe, wenn ich keine Riesenmolekülwolken mehr habe, kann er keine Sterne erzeugen. In der fernen, fernen Zukunft des Universums. Es gibt aber jetzt schon Galaxien, und zwar besonders große Galaxien, in denen es praktisch keine Sternentstehung mehr gibt. Da gibt es nur alte Sterne drinnen. Solche Galaxien wie M87, also die Zentralgalaxie vom Virgo-Haufen zum Beispiel, überhaupt alle sogenannten elliptischen Galaxien. Dort haben wir praktisch keine Sternentstehung mehr. Wie entsteht denn so eine elliptische Galaxie? Also so eine Galaxie, die nicht so Spiralarme hat, so wie unsere Milchstraße, sondern eher so kugelig ist oder so eiförmig. Da gibt es einen Grund, warum die entstehen. Die Milchstraße wird auch einmal Teil einer solchen elliptischen Galaxie sein in ein paar Milliarden Jahren, weil mit der Milchstraße wird nämlich in 3,5 Milliarden Jahren auch was passieren. Jasmin?
Also, wenn zwei Galaxien aufeinander stoßen.
Und was wird es bei der Milchstraße sein, die zweite?
Andromeda?
Die Andromeda-Galaxie rast auf uns zu und wird mit der Milchstraße zusammenstoßen. Also ähnlich so wie ich, wirklich zusammenstoßen.
Es ist mehr so, dass die sich halt ineinander dann quasi verfangen und dann so. Aber das werden wir nicht mehr miterleben, weil wir davor wahrscheinlich schon aussterben werden.
Ja, jetzt hat 3,5 Milliarden noch ausholen, das wird ein bisschen schwierig. Was schade ist, es schaut sicher großartig aus, wenn sich Milchstraße und Andromeda-Galaxie immer mehr annähern. Aber was jetzt die Sternentstehung betrifft, ist es so, es knallen da keine Sterne zusammen, sondern wie du gesagt hast, die Sterne vermischen sich einfach. Und aus den beiden Spiralgalaxien wird eine Galaxie, wo eben die Sterne wild durcheinander fliegen, überhaupt keine ordentliche, geordnete Richtung und Bewegung mehr haben, es diese dichte Wellen nicht mehr gibt, die unsere schönen Spiralarme erzeugen. Einfach ein wildes Durcheinander, so mehr oder minder kugelförmig. Es stoßen, also es fliegen nicht nur die Sterne ineinander, sondern was wirklich zusammenstößt, ist das Gas. In der Milchstraße ist viel von diesem interstellaren Medium und diese Gaswolken und so. Und die brauchen ja wahnsinnig viel Platz, die sind ja riesig. Und in der Andromeda-Galaxie auch. Das sind auch solche Gaswolken. Wenn die jetzt zusammenstoßen, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn Gase und Gase zusammenstoßen, überall im Bereich der Galaxie, wenn wir, was wir jetzt alles geredet haben über Sternentstehung, was muss denn da passieren? Die werden alle gleichzeitig durcheinander gewirbelt. Was bedeutet das in dem Moment des Zusammenstoßes der beiden Galaxien? Moment ist gut, das dauert ja auch hunderte Millionen Jahre. Aber was passiert während dem Zusammenstoß dann mit den Gaswolken, wenn die zusammenstoßen, durcheinander gewirbelt werden? Ich habe mehr Materie auf einen Haufen.
Sie werden heißer.
Das ist im zweiten Fall werden es dann heißer und sie werden aber vor allem auch dichter, oder? Also im ersten Moment habe ich überall Sternentstehung, einen Starburst. Es entstehen beim Zusammenstoß wahnsinnig viele Sternentstehungsgebiete durch die hohen Dichten und da entstehen sehr, sehr viele neue Sterne und deren Strahlung und Licht heizt jetzt alles andere so stark auf, dass ich nur mehr heißes Gas in der Galaxie habe. Und bei heißem Gas meine ich jetzt wirklich richtig, richtig, richtig heißes Gas. Nicht ein paar tausend Grad, sondern ein paar hunderttausend Grad. Das Gas ist zwar immer noch da, aber mit ein paar hunderttausend Grad, da ist völlig aussichtslos, dass es irgendwann nochmal so abkühlen kann, dass sie da eine Wolke kriegt, die kalt genug ist, dass Sterne entstehen können. Das heißt, elliptische Galaxien haben allen ihren Vorrat an Gas, aus denen Sterne entstehen könnte, aufgebraucht in dieser Kollision. Und dann bleibt nur mehr so heißes Gas übrig, dass es völlig aussichtslos wäre, dass sich das noch einmal so zusammenballt, dass neue Sterne entstehen. Diese Galaxien sind quasi tot. Die sind steril. Die können keine Sterne mehr auf die Welt bringen. Und da ist Sternentstehung vorbei. Die, das sieht man auch, wenn man die anschaut, die haben eher nur alte Sterne. Also wir brauchen, damit wir Sternentstehung sehen können, im Regelfall, vor allem bei den großen Galaxien, diese Spiralgalaxien. In den elliptischen Galaxien, in diesen überriesigen, die schon aus dem Zusammenprall vieler Galaxien entstanden sind, da kriegen wir keine Kinder mehr. Das sind Galaxien Altersheime. Ja, damit sind wir gemütlich wieder am Ende unserer Zeit. Wir haben jetzt wirklich wahnsinnig viel besprochen, viel mehr, als ich vorhatte. Und eine Sache fehlt uns natürlich noch, die Prüfungsfragen für diese Folge.
Woran könnte man die Geschwistersterne der Sonne erkennen?
Wann werden Andromeda-Galaxie und Milchstraße zusammenstoßen?
Warum entstehen in elliptischen Galaxien keine Sterne mehr?
Die Antworten auf die Prüfungsfragen könnt ihr uns gerne als Kommentar in eurer Podcast-App oder auf unserer Podcast-Plattform Podigy hinterlassen, uns als Mail senden oder uns auf Social-Media-Accounts schreiben. Alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Das war sie nun, die 8. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreibt uns einen freundlichen Kommentar und bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, wenn wir uns einige Sternbilder genauer anschauen werden und was sich so alles in ihnen versteckt.
Damit also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.